Kunst jetzt? Jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und AkteurInnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir und vor allem mit wir zu tun?
Hallo und willkommen. Ich bin Lena Freimüller von der Galerie 3 und wir sind heute zu Gast bei Maria Legert im Studio, im Atelier. Ich frage die Malerin, warum sie am liebsten riesige Bilder malt, was das mit Hierarchien zu tun hat und warum sie ihre Serie großer Malereien seit vielen Jahren mit »Und zur Lage der Welt« betitelt.
Kunst jetzt, jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller.
Hallo und willkommen. Wir sind hier im Atelier von Maria Legert in Niederösterreich. Unsere Anreise war bereits sehr schön. Es ist ein sonniger Tag. Ungefähr eine Stunde außerhalb von Wien sind wir jetzt eingelangt. Maria Legert wohnt hier mit ihrer kleinen Familie, also mit ihrer Tochter und ihrem Mann in einem Häuschen und einem kleinen Garten und hat ein Atelier angebaut. Sehr stimmungsvoll ist es, mit alten Fenstern runter, also auf einer Seite, wo natürliches Licht einfällt. Und an den Wänden rundherum hängen ihre riesigen Bilder. Im Moment ist ein Bild aufgespannt, das 6 Meter Breite hat und auch sehr hoch. Und noch eine zweite riesige Leinwand. Das eine ist bereits fertig und das andere ist noch in der Endphase im Entstehen. Es ist ein Teppichboden, viele, viele Farbspritzer rundherum und wir sitzen jetzt hier zusammen. Danke, Maria, dass wir da sein können. Und wir sind beide schon recht gespannt, was wir da jetzt plaudern werden. Hallo, Mitzi.
Hallo, Lena. Schön, dass ihr da seid. Danke für den Ton.
Ja, du weißt eh, wie das funktioniert. Das ist unser dritter Podcast. Am Anfang gibt's immer die eine Frage, nämlich, was hat Kunst mit wir zu tun, mit uns, mit der Gesellschaft?
Ganz schwierige Frage, weil man wahrscheinlich zuerst einmal das Wir sehen muss. Wer sind wir? Sind es jetzt wir, die eurozentrischen Weisen, die privilegiert sein und Kunst machen können und sich nicht nur um Ernährung und vielleicht einen Wohnplatz kümmern müssen? Deswegen glaube ich, dass Kunst und wir, dass man das nicht so über einen Kamm scheren kann. Also es ist wahrscheinlich schwierig, weil die meisten Menschen auf der Welt können mit Kunst nichts anfangen, weil sie einfach ein schlimmes Leben haben, ein schweres Leben, ganz anders wie wir.
Du meinst, die meisten Leute auf der Welt haben ein schlimmes Leben und du glaubst, dass in diesem Leben dann Kunst keine Rolle spielt? Oder sagen wir mal so, kreativer Ausdruck?
Ich glaube, dass die Bilder, die wir haben, also so wie jeder von uns zum Beispiel die Mona Lisa im Kopf hat oder so, dass das in Indien nicht so ist. Dass jedes Kind sozusagen diese großen Meisterwerke im Kopf hat, weil es einfach überhaupt keine Rolle spielt. Ich glaube schon, dass Kunst in einer Volkskunst-Sache schon eine große Rolle spielt. Das haben es alle. Aber so wie es wir jetzt da erleben mit Kunstmarkt und so weiter, ist es verschieden zu fast überall woanders auf der Welt. Also das sind wir in Amerika vielleicht und da in Europa oder halt, wo ist es noch so, Asien, ja teilweise, also Japan, Hongkong und so, gibt es schon ein paar so Hotspots, aber insgesamt, ich glaube, die meisten Menschen müssen strugglen mit dem, dass sie ihre Kinder irgendwie durchbringen und so weiter.
Interessanter Perspektive auch, weil man ja immer diese Vorteile oder diesen Eindruck hat, dort, wo es vielleicht auch gerade mehr Überlebenskampf gibt, spielt auch Kunst eine wichtige Rolle oder Musik oder lebenserfreuende Dinge. Das ist
Das stimmt. Also ich glaube schon, das ist so in der eben das Folklore, die Kultur, dass die immer lebendig sein muss. Das ist vielleicht, also es gibt ja keine wirklichen Kriterien, was ist Kunst? Die Kunst ist ja die Tochter der Freiheit und kann sozusagen ja nicht genau eingeteilt werden. Ich glaube halt, die, so politisch, wie ich es gern hätte, ist oder so viel Macht, wie ich gern hätte, das Kunst hat sie leider nicht.
Wie ist es dann bei uns, weil du sagst, hier bei uns im weißen Europa, mitten im Europa, wie ist es hier mit der Kunst? Was hat es hier mit wir zu tun, also mit uns? Wer sind da wir? Wer sind die wir, die uns Kunst anschauen, die uns mit Kunst auseinandersetzen?
Also schön ist, wenn es wenig Hürden gibt, also wenn die Künstlerinnen und Künstler einfache Sprache verwenden oder keine großen Hürden bauen, damit jeder Zugang zu Kunst hat. Deswegen finde ich auch Kunst im öffentlichen Raum wichtig und schön. Was hat's, also auch bei uns ist es schwierig, Künstlerin zu sein. Ich glaube, also wir Künstlerinnen, da gibt's auch noch so viele Abstufungen, ne? Also die IG hat einmal eine Forschung in Auftrag gegeben und es sind, glaube ich, 4% der Künstler aus der Arbeiterklasse oder noch drunter. Also es ist eigentlich auch ein Beruf, der eher reicheren vorbehalten ist. Ne? Also die wenigsten, die mit wenig anfangen, können dann trotzdem groß werden.
Wie war das bei dir? Hattest du auch das richtige Umfeld, schon ein künstlerisches Umfeld, um dann wie jetzt Malerin zu werden?
Ich habe ein leicht künstlerisches Umfeld gehabt, würde ich sagen. Wir haben auch viel gebastelt zu Hause. Aber so richtig zur Kunst, also muss ich der Ashley verdanken, weil sie hat mir mit 29 auf der Akademie aufgenommen.
Ashley
Hans Scheil und Jakob Lena Knebel.
Professor.
Die mir aufgenommen haben, sehr spät. Und ich habe vorher eben arbeiten müssen, ich habe kein Studium leisten können. Es hat sich aber genau so als richtig herausgestellt, ne? Also ich habe dadurch die Akademie wirklich genießen können. Ich habe schon eine gewisse Persönlichkeitsbildung hinter mir gehabt und habe dann jetzt die restlichen Jahre der Pubertät das Studium verplempern können. Es war ganz schön.
Ich habe dich ja heute gar nicht vorgestellt, das werde ich jetzt an dieser Stelle nachholen. Du bist in Kärnten geboren, nämlich im Rosental aufgewachsen. Du warst aber dann in der Ortweinschule in Graz, also hast sehr wohl eine künstlerische Vorausbildung erhalten. Erzählst du mir, dass du das schon als Kind und Jugendliche viel gemalt oder gezeichnet fallen hast. Und hast eben dann, wie du schon erzählt hast, als Grafikerin, als verschiedene Jobs und gemacht, bevor du mit deinem Selbsterhalterinnenstipendium auf der Akademie der Bildenden Künste in Wien aufgenommen worden bist, wo du auch mit sehr gutem Erfolg dein Studium abgeschlossen hast, jetzt vor mittlerweile 3 Jahren.
Könnte ja, sein.
Genau. Und zwar eben in der Klasse für kontextuelle Malerei und auch für den erweiterten
malerischen Raum.
Genau, bei Daniel Richter hast du ein Jahr studiert.
Ja, das stimmt. Ich habe eine Schule gemacht in Graz, die Ortweinschule. Und es war aber, ich würde einmal sagen, die Akademie hat da ganz einen anderen Blick zur Kunst geschult, zum Feminismus, wie politisch Kunst sein sollte, was gerecht ist. Da kriegt man so einen schönen Start. Und in der Schule war es eher so, dass es sehr oberflächlich behandelt worden ist. Und ich glaube, die einzige Künstlerin, die wir in Kunstgeschichte durchgenommen haben, war Jenny Holzer. Also die einzige, die mir, sonst waren es nur Männer und es war eine klassische Kunstgeschichte. Es war wenig, wenig zeitgenössische Kunst, wenig österreichische Kunst. Und man ist trotzdem eben zum Grafik- und Kommunikationsdesigner ausgebildet worden, so gesehen. Also es war mit Feminismus wenig am Start in der Schule in Graz. Aber ja, ich habe eine Kunstschule besucht.
Wie schaut denn die Kunst heute aus? Was können sich denn die Zuhörenden vorstellen, die deine Arbeit gar nicht kennen? Wie schauen so Arbeiten von dir aus?
Also die Arbeiten sind meistens, wenn ich die Möglichkeit habe, sehr, sehr groß. Sie sind auf natürlichen Leinen, was fair produziert ist und mit natürlichen Stoffen irgendwie grundiert. Dann, es hat viel Zeichnung mit Kohle drauf und die Farben sind relativ transparent, weil ich das als unmittelbare empfinde und als nicht überdeckend, nicht immer wieder korrigiert, sondern relativ, ich weiß nicht, ob man es ehrlich nennen kann, unmittelbar ist wahrscheinlich eh das richtige Wort. Jetzt werden sie ein bisschen bunter, es ist figurativ, ich habe viel Narration drinnen und es ist hintergründig traurig und hat mit Menschen zu tun. Also ich würde mal sagen, es ist nicht immer traurig, manchmal ist ein kleiner Humor dabei.
Auf jeden Fall sind sie sehr unverkennbar. Also wer einmal Maria Legert gesehen hat, der wird sich wahrscheinlich daran erinnern und das immer wieder zuordnen können. Also dieses Kriterium, dass etwas originär, ganz einzigartig ist, ist ja gar nicht mehr so üblich, so oft in der Kunst. Ich komme gerade von einer Kunstmesse und man hat ja mittlerweile sehr oft das Gefühl, man hat etwas schon gesehen und das kommt wieder. Bei dir ist es wirklich was anderes, was Neues. Am ehesten assoziiert man Tapisserie, vielleicht auch eben hin und wieder alte Meister, wo sich sehr viel abspielt, also wie Bruegel oder so. Aber natürlich ist es in keinster Weise damit vergleichbar. Wie kamst du zu dieser ganz eigenen Handschrift? Wie hast du dich dorthin entwickelt?
Durch Blockaden, glaube ich. Also es ist, ich muss immer mit Blockaden kämpfen. Dazu muss man sagen, dass das Leinen nur aufgenagelt ist, nie gespannt. Und es hat da was zum tun, auch mit Ressourcen sparen, weil ich halt einfach wenig Geld gehabt habe, habe ich das Leinen nicht auf Rahmen gespannt, habe das manchmal vorher zerknittert, damit ich keine Angst habe, es zu verhauen, weil ich mir schwer tue, irgendwas wegzuschmeißen. Und so sind die Leinenstücke immer größer geworden, die Sicherheit ist mehr geworden und dadurch muss ich es jetzt nicht mehr zerknüllen zum Beispiel. Aber ich glaube, viel passiert durch Blockaden, weil das Bildermalen eine ziemlich einsame Sache ist. Also man als Malerin ist man sehr einsam. Ich brauche auch diese Einsamkeit, um zu malen und dann die meiste Zeit führt man nicht den Pinsel, sondern die meiste Zeit sitzt man vor der Arbeit und trifft Entscheidungen, die in meinem Fall, also bei meiner Technik, dann auch nicht mehr rückgängig machen zu sein sind. Aber ja, die meiste Zeit muss ich Entscheidungen treffen und dann mit einem gewissen Druck, den ich brauche, also ich arbeite immer zu Ausstellungen hin, kann ich dann das Bild abschließen. Die Blockaden, die Verzweiflung sind auch ein gewisser Antrieb, ne? Also ich glaube, das ist auch die Arbeit von einer Malerin, dieses ständige Versuchen, das ist mein Beruf, versuchen, die Fragen, die mir das Bild aufwirft, zu beantworten und dann auch eine Arbeit zu schaffen, die beständig ist und nicht nur für 10 Minuten gut ausschaut, ja? Also dass die auch noch 5 Jahre, wenn sie in dein Zimmer hängt, nur immer Aspekte hat, die du nicht erkannt hast oder nur immer neue Verbindungen knüpfen kann. Und deswegen ist auch für meine Malerei ganz wichtig, mit Betrachterinnen zu reden und dass sie die Autorinnenschaft abgeben kann, dass ich nicht mehr allein verantwortlich bin für die Narration, sondern dass ich mit den Konsumentinnen irgendwie drüber sprechen kann und dann das Bild weiterlebt und weiter wächst, ohne dass ich irgendwas tun muss. Und das Allerschönste ist dann, wenn das von einer Institution gekauft wird und dann nicht nur einen Menschen allein gehört, sondern eigentlich wieder uns allen und eigentlich ein bisschen auch noch mir, muss ich es nicht hergeben, das Bild. Das
also jetzt hast du eigentlich alle Fragen, die ich an die gehabt habe, in einem kurzen Monolog beantwortet. Jetzt kann man es dann ab. Nein, aber du triffst natürlich so viele, sprichst so viele Fragen an, die mich auch immer interessieren in diesen Gesprächen. Wer für wen malst du? Wie ist der Prozess etc.? Ich möchte jetzt bei ein paar Sachen einfach noch einmal zurückgehen, mich zurückhandeln und eben zum Beispiel, gehe jetzt einfach nochmal zurück zu dieser Technik. Das ist eben riesig. Du hast ja schon früh auch auf großen Flächen gemalt. Ist das immer noch ein Einfluss, glaubst du, dass du einfach diese Größe auch beherrschst? Oder wie man auch im Titel ankündigt, was hat das mit Hierarchie zu tun, sich die Freiheit herauszunehmen, so groß zu malen?
Also mit Hierarchien hat es zu tun, weil ich frei walten und schalten kann. Ne? Also ich kann meine Hierarchien aufzeichnen, wie ich das will. Vielleicht liebe ich diese Größe, weil ich mich da drin verlieren kann, weil ich vielleicht auch Protagonistin sein kann in einer utopischen Welt oder in einer Welt, wo es ganz klar ist, dass die Patriarchen ihre Grenzen abstecken oder
Und du weißt die eigentlich mit dem Pinsel in die Schranken, oder?
Ich hoffe manchmal.
Hast du Macht dann als Malerin?
Vielleicht minimal, vielleicht für den Kreis, die meine Bilder dann konsumieren oder mit denen ich dann drüber sprechen kann. Ich glaube leider nicht, dass sie politisch wirklich was verändern kann. Also habe ich gedacht einmal, als ich jünger war. Das glaube ich jetzt nicht. Also da müsste ich schon in die Politik gehen, einfach, damit ich was ändern könnte. Aber so, also die Hierarchien umdrehen, diese Dualität, diese Zweiheiten aufbrechen, sagen, dass es viel Abstufungen gibt, ich glaube schon, dass das auch ein großes Thema für mich ist.
Also eine Bildmächtigkeit.
Ja. Wut als Antrieb. Ungerechtigkeit als Lust, es aufzuzagen und mit Kindern drüber sprechen, zum Beispiel ist ja ganz gut, mit Kindern über Arbeiten sprechen.
Dass die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit hat dich ja schon immer angetrieben in deiner künstlerischen Arbeit, nicht erst seit du auch in den letzten Jahren sehr bekannt geworden bist damit. Oder auch erfolgreich, kann man sagen, auch kommerziell erfolgreich. Also du bist sehr kompromisslos, hast da auch sehr kompromisslos immer in deiner Themenwahl. Das sind keine rein gefälligen Bilder, die schöne Motive malen, sondern es ist, also du nennst dir die Serie, gehen wir vielleicht mal darauf, du nennst diese Serie Und zur Lage der Welt. Kannst du uns das einmal vielleicht erläutern?
Ganz ursprünglich kommt der Titel da war, glaube ich, der Terroranschlag bei Charlie Hebdo. Und da ist das erste Mal dieser Serientitel mir in den Kopf gekommen und das Und, also das Bindewort vor dem Satz, habe ich deswegen dort hingestellt, weil es immer nur ein kurzer Moment ist, wo ich das besprechen kann und ein Wochen später ist vielleicht die Welt schon wieder ganz anders. Jetzt so im Nachhinein kommt mir das immer wieder groß vor, also zu groß für meine Arbeiten, wenn Welt in einem Titel oder in dieser Serie auftaucht. Andererseits ist es das, was ich tue. Ich filter oder ich versuche das, was sie mit den normalen Eindrücken, die jeder hat, mit Sehen und Lesen und Erleben, das dann in eine Bildsprache umzusetzen. Und ich erlebe die Welt und ich bin politisch interessiert oder ich bin interessiert an meiner Umgebung oder an kleinsten Ungerechtigkeiten. Und das setze ich dann in den Bildern um, ohne mir jetzt zu denken, okay, ich mache jetzt da eine Frau und da einen Mann und wenn die, so wird es dann ausschauen, sondern es ist trotzdem ein Entstehungsprozess, den ich nicht wirklich beeinflussen kann. Aber die Besprechung dann mit den Betrachterinnen oder auch mit mir selbst oder mit meinem Mann oder mit meinem Kind zeigt mir dann, was ich da überhaupt besprochen habe, was in der Narration überhaupt wichtig ist, was der Punkt war, was mich zu dem Bild inspiriert hat. Und ich glaube, ich habe erst mit 35 erkannt, dass Inspiration ein ganz eigenes Gefühl ist, ne? Also dass das wirklich zu mir kommt. Dann erlebe ich was und ich spüre auf einmal, okay, das zu dem mal jetzt ein Bild, ohne dass das jetzt unbedingt das Motiv wird. Aber das ist dann der erste Impuls, dass eine Arbeit entstehen wird.
Also ich habe das Gefühl, dass immer wieder wir kreisen sehr stark auch um dieses zentrale Thema. Was hat Kunst mit wir zu tun, wenn du beschreibst, dass du praktisch die Welt aufnimmst und dann da hier alleine im Atelier bist und was an die Wand wirfst und dann geht's wieder zurück in die Welt und du besprichst eigentlich wieder zuerst mit deinem engen Kreis und dann später mit deinem größeren Kreis, den Zuschauenden, dem Publikum, deine Arbeit oder sie wirkt eben auch immer in verschiedenen Kontexten anders. Das heißt, du gehst auch von einem sehr zeitgenössischen Kunstbegriff aus, nämlich eigentlich diesem, dass es auch im Gemeinsamen entsteht, die Kunst. Und wobei ich jetzt persönlich finde, dass du ja dem, was so einer Fürstin der Malerei sehr nahe kommst, also dieser klassischen Idee, da ist eben meistens früher ein Künstler, hier die große Künstlerin, die diese riesigen Malereien schafft, die so einzigartig sind. Also bei dir vermischt sich das, was man jetzt zeitgenössisch verstehen würde, aha, das ist ein Dialog mit dem Publikum und dem, wo man sagt, wow, die schafft das aus sich heraus, das ist unglaublich fantastisch, dann redet sie auch noch davon, dass sie die Inspiration kommt und sie überfällt und der Pinsel sie führt sozusagen. Also da kommt das beides zusammen.
Ja, ich bin selbst auch oft überrascht, wie das geht. Also dass die Malerei so lang bei mir bleibt und so. Ich habe gerade in der Schwangerschaft zum Beispiel auch Angst gehabt, dass mir das verlassen wird. Dass die Liebe zu meiner Tochter so groß wird, dass die Liebe zur Malerei verschwinden wird und so. Es war eine große Angst. Ich habe Therapie dazu gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich fühle mich jetzt gerade wohl in dem Umkreis. Also na, ich habe ja eine super Galeristin. Lena, du hast mir ganz viele Möglichkeiten gegeben, so groß zu malen. Du hast mir die ersten Möglichkeiten gegeben, so groß zu malen. Und ich glaube, wir beide haben ein Ziel, die Frauen alle groß zu machen. Die Fürstin der Malerei, ja, das habe ich einmal erwähnt vor langer Zeit.
Das ist mir geblieben.
Ja, weil es eben immer in Artikeln um Malerfürsten geht. Und mir das irrsinnig genervt hat, weil die Malerei noch immer weiblich ist und die Kunst auch und die Freiheit auch und alles das ist weiblich. Und wir leben danach und ich hoffe mal, dass das noch immer so weitergeht und ich freue mich irrsinnig, dass ich so groß malen kann und dass die Malerei bei mir bleibt und es stimmt. Also ich brauche den Austausch. Es ist ein gemeinsames Ding, die Kunst. Man kann nie ganz allein sein. Kunst ist immer politisch, weil es für viele ist. Es sagt der Name Poli schon aus. Und ich glaube, wenn man wirklich nur für sich daheim allein malt, dann ist es vielleicht eher ein Hobby oder so. Und das sind dann immer die großen Tage, wo dann zum Beispiel du mit mir ein Bild besprichst oder eben mit Betrachterinnen ein Bild besprechen kann oder sogar jemand einen Text über ein Bild von mir schreibt oder ich es in einem Museum sehen kann. Also es ist wirklich für mich auch sehr, sehr überraschend, dass das so läuft. Und ich glaube, ich kann aber auch nicht für was anderes. Ich habe einmal gekellnert, das ist irrsinnig in die Hosen gegangen.
Gott sei Dank machst du nichts anderes, da bin ich sehr froh. Ja, das heißt, gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf diesen Prozess. Ich sehe da jetzt eben diese riesige Leinwand, da sind, die ist befestigt mit Nägeln. Ich weiß ja, du malst dann, wenn du endlich eine Ruhe hast. Du hast ja auch Familienleben. Wenn dann der Abend kommt oder wenn du dir die Zeit nimmst, wenn die Ausstellungen näher rücken, also du malst nicht das ganze Jahr kontinuierlich, sondern wenn etwas bevorsteht oder wenn dich selber was antreibt, was drängt, wie du gerade vorher erzählt hast, wenn du ein Motiv findest oder das dich antreibt, wie beginnst du?
Der Beginn ist der Kopf, ne? Also wenn die Zeit des Nichtmalens ist eine Zeit des Sammelns und den Dampf füllen und dann irgendwann einmal kommt der Ausbruch und das ist den Druck brauche ich einfach. Das muss so voll werden, damit dann alles. Wenn ich nicht mal, dann glaube ich, ah, ich kann das nicht. Und dann denke ich mir, boah, das Bild, das war so gut, das schaffe ich nie wieder. Ich kann das eigentlich gar nicht. Und da kommt dieses typische Imposter-Syndrom einer Frau hoch, wo man glaubt, okay, jetzt werden dann alle draufkommen, ich bin gar keine echte Künstlerin. Und es wird die nächste Ausstellung totaler Verhau. Aber überraschenderweise funktioniert es so. Und ich bin auch ganz froh, wenn ich andere positionierte Künstlerinnen höre, die mir sagen, sie arbeiten auch so und sie machen keinen 9-to-5-Job und gehen von 9 bis 18 Uhr ins Atelier und arbeiten jeden Tag so, sondern ich bin auch froh, wenn ich Künstlerinnen kennenlerne oder auch Künstler, die sagen, okay, ich brauche das auch und jetzt in 8 Wochen ist die Biennale und ich muss noch schnell Bilder dafür malen. Und es nimmt mir dann auch irrsinnig viel Druck, dass ich okay bin, so wie ich meine Arbeit leiste und so. Der Prozess dann, wenn ich wirklich anfange, ist es so, dass es mit dem an die Wand nageln beginne. Ich spüre das Leinen, es ist sehr rau, es tut mir so ein bisschen die Haut von den Händen schürfen, so. Also das ist, dann warte ich einen Tag, bis sich das ein bisschen spannt und dann gehe bei so großen Arbeiten wie die jetzt, nehme ich einen Stock, da ist vorne drauf eine Kohle drauf gebunden und mache mit ganz großen Gestus, also ganz ergonomisch mit dem Körper eine grobe Einteilung und versuche, das zu komponieren. Und zwar zurzeit ist es mehr die Bewegung, die mich interessiert. Früher war es mehr die Narration. Jetzt geht es darum, wo ist Stillstand, wie kann ich die Betrachterin leiten, was wird der erste Aufrührer sein, wo werden die Menschen am ehesten als erstes hinschauen oder so. Dann bin ich auch gerne in der Beobachterposition und schau mal an, wie die Leute die Bilder erleben und so. Aber die meisten suchen dann ja auch, die meisten wollen dann drüber reden, ne? Also ich glaube auch, dass die Leinwand die Emotionen, die ich da reinstecke und dieses Verzweifeln und die Euphorie, die man dann manchmal hat und dann gehe ins Bett und denke mal, wow, das war so super heute, ich will gar nicht schlafen gehen. Und dann am nächsten Tag ist alles ganz schrecklich und ich würde mir am liebsten, ich weiß nicht, ganz weit von dem Bild entfernen. Ich glaube, dass die Leinwand das reflektiert und dass die Betrachterinnen das dann auch spüren, dass die dann auch viel Emotionen haben und das wollen sie mitteilen. Und ich bin irrsinnig froh, dass ich dann sehr oft bei meinen Arbeiten bin und dann in einen Dialog treten kann.
Das stimmt, deine Malerei ist einfach sehr intensiv, obwohl sie oft so zart am Anfang daherkommt, also man von der Entfernung denkt man oft, aha, so was Tapisserieartiges, was Liebliches, dann tritt man heran und ist vielleicht sogar erschreckt oder erstaunt und es sind eben keine lieblichen Sachen. Ich sehe jetzt, sitze hier vor einer Leinwand, da gibt es auf jeden Fall Flammen und eben neuerdings Bewegung und Häuser, die versinken oder eingekesselt sind. Du bist sehr kompromisslos in deinen Themen. Also du hörst eigentlich nie auf den Kunstmarkt im Sinne von, aha, man muss klein malen, man muss passend für die Häuser malen, man muss irgendwie Motive malen, die Leute nicht so sehr beängstigen. Vielleicht auch eben was ein bisschen Geschmackigeres. Da warst du von vornherein komplett kompromisslos. Wie hältst du das durch?
Erstens, dass du mich trotzdem ausstellst. Es stimmt, ich bin kompromisslos in meiner Themenfindung, in meinem ganzen Leben. Ist vielleicht auch nicht immer leicht für meinen Partner. Aber das Wichtige ist ja, dass ich mit dem Bild zufrieden bin. Und das ist schon relativ schwer. Also ich muss es schaffen, dass ich die Fragen, die mir das Bild stellt, eben beantworte. Und ich muss es schaffen, dass das Bild länger haltbar ist, ne? Dass es nicht nur für einen kurzen Moment schön ist, weil ich will nicht Schönes vermehren. Ich will einfach ein Bild schaffen, was am besten für immer interessant bleibt. Und wenn ich das alles verstehen würde, was ich mal, dann wäre es für mich schon uninteressant. Ne? Also es ist für mich bleiben ganz viele Fragen offen und ich kann es auch nicht beantworten, aber ich glaube, wenn es so wäre und wenn ich ein Bild mal, was ich verstehe, dann verwirf ich das auch meistens und wisch das alles wieder weg. Weil, also Leinen wegschmeißen tue ich dann trotzdem nicht. Also da gibt es dann auch keine Kompromisse.
Wie sind denn die Bedingungen? Also du hast gesagt, Stille, du arbeitest oft in der Nacht oder machst du Musik? Ich weiß, dass du früher mal DJ warst und eigentlich Musik immer eine relativ wichtige Rolle spielt in deinem Leben. Kannst du zum Malen Musik hören?
Ja, ich kann zum Malen Musik hören, aber nicht Refrainmusik, sondern am besten auch Kompositionen, die Höhepunkte haben und Traurigkeit und Freude und verschiedene Aspekte einfach abwechselnd sein. Also ich tue mir schwer mit Radio hören beim Malen, weil die Musik jetzt so kurzweilig ist und ich brauche dann eher was Langes. Also ich habe viele Schallplatten und ich liebe Plattenspieler und lege mir dann meistens auch Platten auf und manchmal auch 35 Mal hintereinander die gleiche Platte, damit ich alles davon erkenne und mich dann freue, was Neues zu sehen und die Komposition komplett anders verstehen kann. Und also ich hoffe, dass das auch dann mit meinen Bildern, also ich glaube auch, wenn ich ein Bild nach 2 Jahren nochmal anschaue, sehe ich das ganz anders und verstehe die Komposition dann auch neu. Das sind schöne Momente.
Jetzt im Moment arbeitest du für ein Projekt im öffentlichen und im Innenraum, nämlich für ein Projekt in deiner Heimatgemeinde im Rosental in Kärnten. Das wird heißen Unterferner Liefen und das interessiert mich sehr. Malst du da jetzt anders dafür? Was wird dort passieren? Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen von diesem Prozess?
Also die Ausstellung wird in einer Kirche stattfinden und es ist ein riesiger Raum, den ich bespielen kann und es ist, also ich meine, es ist eine Kirche. Ich bin keine Katholikin mehr. Und ich habe große Probleme mit Religionen, aber es ist wunderschön, da diese Spannung mitzunehmen. Und ich habe nichts gegen religiöse Werte, aber ich habe was dagegen, dass Religion immer was mit Krieg zu tun hat. Und deswegen ist es vielleicht umso spannender, da drin auszusteigen und in dem Ort auch, weil die Kirche wird noch selten benutzt, da mit allen zu sprechen und dann über die Bilder neue Verbindungen zu knüpfen und so, weil ich nicht mehr so viel Verbindung zu meiner Heimatgemeinde habe, wie es vielleicht schön wäre.
Aber in deinen Bildern kommen immer noch sehr viele Berge vor, immer wieder. Sind das die Karawanken? Sind das die Grenzen, die Berge, die begrenzen auch, also weil bei uns sage ich jetzt, wir sind ja beide Kärntnerinnen, ich schaue von meinem Fenster auf die Berge und die Berge markieren auch immer wieder Grenzen bei uns, haben ganz was Schönes, aber begrenzen auch Länder, begrenzen den Blick, also haben beides, diese Pracht, diese Veränderung im Laufe des Jahres, aber auch diese deutliche Grenze.
Es sind immer Berge in meinen Arbeiten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht Sehnsucht ist. Also ich sehe da genau 2 Berge, die Rax und den Schneeberg. Aber mir fehlen die Berge etwas. würde ich einmal sagen. Aber ich glaube, in meinen Arbeiten ist es auch ein Stilmittel, um Weite zu zeigen, um das alles zu vergrößern. Ja, dass ich viel Platz habe. Mir kommt dann vor, dass ich mehr Platz habe, was darzustellen, wenn ganz, ganz weit hinten noch Berge sind. Vielleicht will ich Raum generieren. Und dann, damit ich in diese Eigenzeit dann eintauchen kann. Ne? Das Bild hat dann so seine eigene Zeit und seinen eigenen Raum und da kann ich dann drinnen arbeiten. Und vielleicht will ich mir das künstlich einfach vergrößern. Außerdem sind Dreiecke wunderbar und also die Berge bestehen alle aus Dreiecken und ich liebe Dreiecke. Neben Senkrechten, also ich liebe auch Senkrechte.
Wie werden denn diese riesigen Bilder in dieser Kirche hängen, in oder um diese Kirche? Wie wird man sich denn das vorstellen können? Die Eröffnung wird am 8. April sein. Kannst du uns sagen, wo und wie du vorhast, das zu präsentieren?
8. April, 18 Uhr, in der Kirche in St. Peter, in der Marktgemeinde St. Jakob. Und die Bilder werden frei hängen und es werden insgesamt, muss ich kurz nachzählen, ich glaube, 4 Riesenformate sein, also die 3,20 Meter hoch sind und verschiedene Breiten haben. Und dann werden auch noch kleinere Arbeiten mit 2x2 Meter hängen. Ich habe mir vorgestellt, dass die diesmal nicht auf einer Wand hängen, damit die Besucher, die sich die Ausstellung anschauen, das auch so ganz leicht in Schwingung bringen und dadurch dann noch mehr Teil davon sein können oder noch mehr so einen kleinen Hauch mitnehmen können von der Erzählung oder von der Emotion, die was das ausdrücken und sich dann nicht so abgegrenzt fühlen und dann sozusagen dass es da nicht so eine große Kluft gibt zwischen der Malerin und den Betrachterinnen, ne? Also weil ich ja dieses Gegenspiel brauche und ganz wichtig für mich ist.
Das heißt, das ist eigentlich so eine halbe Kunst im öffentlichen Raum, Präsentation. Du hast immer wieder früher auch für den öffentlichen Raum gearbeitet. Jetzt werden die Arbeiten eben meistens in Innenräumen präsentiert. Du hast schon ein bisschen gesagt, wer du dir wünschst, dass du das anschaust. Für wen malst du die Bilder? Also für dich selber haben wir jetzt gehört, aber.
Ja, und für alle anderen. Alle, die es sehen wollen, ja. Also, am schönsten ist es, wenn jeder kommt und ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen von ganz alt bis ganz jung und Kindesalter reden kann, weil das alles macht mir Möglichkeiten für die neuen Bilder frei. Ne? Also ich verstehe dann irrsinnig viel von Sachen, die ich vorher nie erkannt habe. Und das macht dann das nächste Bild vielleicht einfacher.
Erkennen, Erkenntnis durchmalen. Ganz ein komplett neuer Aspekt für mich jetzt auch. Ich meine, von dir höre ich es immer wieder, aber dass man praktisch mit dem reingeht und dann selbst was erfährt. Wir sitzen ja vor dem Bild, da muss man jetzt echt dazu sagen, also auch ein Kind hat in seiner Höhe wahrscheinlich eine ganz andere Perspektive auf das Bild als ein großer Mensch. Ja, also es gibt in den verschiedenen Höhen was zu sehen. Du hast ja auch immer wieder Podeste verwendet, Hebebühnen, um zu malen in dieser Höhe. Was bedeutet es dir, wenn dann wirklich, wie es jetzt auch schon mal passiert ist, zweimal in letzter Zeit so ein riesiges Bild von einer Sammlung, von einem Museum angekauft wird?
Das ist wirklich das Schönste, weil das Bild dann erstens gut aufgehoben ist und zweitens, weil es viele Menschen sehen werden und weil es dann niemanden ganz allein kehrt. Und also ich finde es am allerschönsten, wenn wir alle teilen könnten und Weltfrieden und so. Ne? Der kleine Mädchentraum, der überdauert auf jeden Fall. Und das, also ich freue mich schon irrsinnig drauf, im Mai dann das Bild in in der Landesgalerie Niederösterreich zu sehen, was damals in der Gemäldegalerie gehängt ist, weil das fehlt mir schon sehr, diese Arbeit.
Und da schaue ich jetzt aber auf die neueste Arbeit und da steht, wir sind Krieg. Das heißt, wir haben ja, wir erleben gerade Krieg mitten in Europa. Was verarbeitest du, was sind die Themen von diesem neuesten Werk, das ja dann auch im Rosenthal hängen wird, also das bald verreist, eingerollt auf einer riesigen Rolle, wird es den Weg nach Kärnten antreten nächste Woche und dort eben eine Zeit lang zur Verfügung stehen, der Öffentlichkeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Worum geht es in dem neuen Bild?
Also wir sind Krieg, habe ich ja schon einmal verwendet. Es ist aber, glaube ich, ganz wichtig, dass uns allen klar wird, dass mit unserem Leben, mit unserem Lifestyle einfach irrsinnig viel Krieg entsteht. Oder dass es halt einfach den Kapitalismus immer mehr schürt, in jede Ritze einzudringen und es geht immer um Geld. Bei jedem Krieg geht es nur um Geld. Und ich glaube, dass es jetzt auch bei der Ukraine ganz anders ausgeschaut hätte, wenn wirtschaftliche Faktoren nicht so eine große Rolle spielen würden. Und ich glaube, also ich finde es irrsinnig. Ich kann es gar nicht glauben, dass sich jetzt in unserer Zeit für einen Menschen andere Menschen gegenseitig umbringen. Also ich kann gar nicht glauben, dass das jetzt passiert.
Ja, ich bin gespannt, dass das fertig wird. Du hast immer gesagt, im Moment geht es viel um Komposition auch. Also es sind wirklich extrem dynamische Bilder, die sehr viel verschiedene Schauplätze haben. Die Hörerinnen können auch auf unserer Website auf jeden Fall schon frühere Werke sehen unter galerie3.com. Wir kommen Richtung Finale. Ich möchte aber auf gar keinen Fall enden, um dich zu fragen, wie geht's weiter? Wo wünschst du dich hin? Was sind die Träume und Ideen für die Zukunft? Wo wirst du dich hinmalen?
Also mein Wunsch wäre, so wirklich nur alle 2 Jahre eine riesige Ausstellung zu haben. 2 Jahre Zeit für 12 Bilder oder so. Ich meine, das ist jetzt ein Traum, ne? Und die gehen dann auf Reisen. Und sie sind nicht nur auf einer Ausstellung, sondern sie sind auf mehreren Ausstellungen und können dann vielleicht Fragen stellen und dann kriege ich vielleicht andere Antworten und so. Das wäre am schönsten.
Also auch da bleibst du kompromisslos und sagst nicht, ich muss mehr produzieren, also ich muss mindestens so und so viele Bilder pro Jahr malen, sondern du bleibst bei deiner Anzahl von Bildern, die sollen dafür dicht sein und
ja, also und sich 12 Bilder in 2 Jahren, das wäre ja dann halb so viel wie jetzt mal circa. Aber ich habe von einem Künstler gehört, der nur ein Bild im Jahr malt und auch super erfolgreich ist, das will ich nicht. Also ich habe schon einen gewissen Drang, es muss auch raus aus mir. Ich will groß malen und ich will aber auch vielleicht schaffen, einmal Kleinformate, mit denen ich zufrieden bin. Also ich probiere nebenbei immer wieder Kleinformate, aber das ist halt eine große Aufgabe, die ich irgendwann lösen werde, jetzt derweil will ich groß bleiben.
Im Sommer, im Juli, nämlich am 15. Juli, werden wir in der Galerie 3 in Velden die Ausstellung eröffnen. Der Raum ist nicht so riesig. Weißt du jetzt schon, was du dort vorhast? Oder bist du Step by Step? Also denkst jetzt mal ans nächste Projekt und dann erst weiter.
Naja, die Standardhöhe geht sich ja trotzdem aus, Gott sei Dank.
Deine Standardhöhe ist wie?
2,20 Meter. 2,10 Meter, 2,20 Meter, sowas in die Richtung, das geht sich aus. Es ist ein schöner Raum, er ist schön hell und ich würde mal sagen, wahrscheinlich wird es da ein Hauptwerk geben und dann müssen wir schauen, ob wir vielleicht mit so Monotypien arbeiten oder ob, lassen wir uns überraschen einfach. Also ich schätze mal, es wird wenig kleine Sachen geben und das meiste wird dann trotzdem groß sein. Lena, es tut mir leid.
Na, das ist ja ganz toll und auch dein Markenzeichen. Ja, vielen Dank. Wir sind schon am Ende des Gesprächs angelangt. Möchtest du mich vielleicht noch was fragen?
Wie schaffst du nur alles, so viel, die ganzen Messen, die ganzen Ausstellungen, jedes Monat, jetzt noch den Podcast? Wo ist die Energie, Herr Lena?
Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das Gespräch mit euch. Also gerade der Podcast ist, glaube ich, etwas, was mir wirklich Spaß macht und was mich halt auch ins Gespräch mit euch bringt. Und ich hätte am liebsten doppelt so viel Zeit für diese Gespräche. 50 Minuten ist so das Minimum, in dem man eintauchen kann in die Welt, in eure künstlerischen Welten. Und ich hoffe, das Publikum bleibt auch dran. Und ja, der nächste Podcast ist in Planung. Ich möchte aber noch nichts Genaues verraten. Er wird voraussichtlich nach Ostern stattfinden. Man kann uns ja auf allen üblichen Kanälen abonnieren. Und vor allem, wenn man Bilder zur Malerei von Maria Leger ziehen möchte, kann man eben auf unserer Website nachschauen. Aber wir werden uns auch bemühen, diese Aktion im öffentlichen Raum, die Aktion rund um die Kirche, das Projekt Unter ferner Liefen, über unsere sozialen Medienkanäle, also auf Instagram und Facebook, zu teilen, sie mit Fotos am Laufenden zu halten. Ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch hier in der einfallenden Sonne im aufdämmernden Frühling. Danke, Mitzi.
Gern.
Und bis zum nächsten Mal bei Kunst jetzt. Jetzt Kunst.